Das Bauhaus. So viel wurde schon erzählt über die berühmte Schule der Moderne. Und dennoch umgibt sie noch immer diese rätselhafte Aura. In der dritten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, folgen wir den roten Fäden in der Bauhausgeschichte und suchen nach dem Wesen der berühmten Schule. Mit einigen unerwarteten Wendungen.
Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und wir betreten heute verheißungsvolle Gefilde. Zukunft ist unser Thema. All das, was noch vor uns liegt. Am Bauhaus war die Zukunft überall. Gestaltung für die neue Zeit, progressive Pädagogik, innovative Materialien, das Labor der Moderne. Jetzt, 100 Jahre später, leben wir aus Bauhaus-Sicht tatsächlich in der Zukunft. Wir können also beurteilen, ob die Bauhaus-Visionen von damals wahr geworden sind. Und genau das haben wir heute vor. Ich bin mit dem Zukunftsforscher David Weigand verabredet, im Futurium Berlin, Davids Arbeitsplatz. Er ist der Leiter des Futurium Lab, ein interaktiver Teil des Museums, in dem man gestalten, experimentieren und ausprobieren kann. Vor unserem Gespräch bekomme ich auch eine kleine Führung durch Davids Labor. Ich fand es irgendwie gleich so faszinierend, Lab, Labor, weil das Bauhaus hat sich auch die längste Zeit so sehr als Labor der Moderne, als Labor des Neuen gesehen. Und ich habe mich dann gefragt, ob nicht vielleicht das Labor einfach auch eine großartige Metapher ist für Zukunft insgesamt.
Ja, ursprünglich hießen wir mal Reallabor. Es gibt ja diese Methode des Reallabors, dass ich quasi Prototypen habe, zum Beispiel ein Stadtmodell, und dann Menschen einfach reinkommen können, um dann zusammen an diesem Modell zu arbeiten. Mhm. Das kann 5 Minuten sein, dass man kurz ein Feedback gibt, aber das kann natürlich auch tagelang sein. Man kann Experte sein, man kann Laie sein. Und über diese Methode des Reallabors findet man als Laie oder als Experte immer so einen Anknüpfungspunkt, wo ich dann mitmachen kann und mich einbringen kann. Und ich glaube, das ist so das Wichtige an einem Labor, weil es gibt, sagen wir mal, so die elitäre Metapher des Labors, der Elfenbeinturm, wo man vor sich hin forschen kann, am besten ohne gesetzte Grenzen. Und dann so diese Idee des Reallabors als einem partizipativer Ort, wo man als Gesellschaft zusammenkommt und wo quasi die Aufgabe von uns als die LabormacherInnen es ist, ja, so ein fröhliches, produktives, kreatives Miteinander zu schaffen, wo, egal welchen Hintergrund ich habe, man sich einbringen kann, sich willkommen fühlt und ganz viel auch von den anderen lernen kann. Mhm. Na, und das ist manchmal offensichtlich, wenn wir Expertinnen und Experten einladen oder ForscherInnen. Natürlich, die sind dann die Experten und von denen kann ich lernen, aber das umzudrehen, so dass ich auch von einem 8-jährigen Kind oder von einer Oma, die ihr ganzes Leben lang bei Aldi an der Kasse gesessen hat, dass ich von denen auch ganz viel lernen kann, weil die Einblicke und Erfahrungen haben oder auch Haltungen zu etwas. Das ist so unser Labor, in dem wir experimentieren. Und ja, dann ist das schon eine Metapher für die Zukunft, weil die Zukunft ist ja nicht irgendwie eine, wir begreifen sie oft so als vorweggenommene Gegenwart, aber die Zukunft ist ja ein Raum voller Möglichkeiten, den wir so als Gesellschaft zu einem großen Teil mitgestalten, ja auch dann ein Stück weit auch die Zukunft beanspruchen müssen. Mhm. Das merkt man ja auch bei so Bewegungen wie Fridays for Future. Die sagen ja ganz bewusst, hey, das ist auch unsere Zukunft und wir wollen bei dieser Zukunft mitentscheiden. Und nee, lass das mal bitte sein mit Schadstoffausstoß und CO2 und Klimakrise. Wir brauchen da jetzt irgendwie eine Gegenbewegung. Wir haben zwar nicht die Macht im Sinne von, wir dürfen noch nicht wählen, also politisch, aber wir sind sozusagen eine starke Stimme, ne, und wir wollen uns die Zukunft zurückholen. Und wo sind die Räume, wo dann dieser Austausch stattfindet? Mhm. Und das sind für mich halt die Labore, von denen hoffentlich das Lab im Futurium einer ist.
Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie das Bauhaus wohl diesen Laborgedanken verstanden hat und ob das nicht vielleicht sogar so ein bisschen Elfenbeinturm, also Elfenbeinturm hat ja immer auch so einen schlechten Beigeschmack, aber so ein bisschen schon so ein abgeschotteter Raum als Gemeinschaft schon, weil Gemeinschaft ist ja ein Riesenthema. Wir haben auch gerade eine Folge gemacht über Gesellschaft, wo es auch ganz stark um das ging, wie sehr Gesellschaft, Gemeinschaft am Bauhaus eine Rolle spielt. Aber so, dass die jetzt irgendwie in Weimar und Dessau die Leute von der Straße ins Bauhaus geholt hätten und gefragt hätten, was die eigentlich denken. Also so eine Reallabor-Idee, das glaube ich, war es nicht. Ich glaube, dass das Bauhaus auch angezogen hat, weil es dieses Wissenschaftliche hat und das Bauhaus das dann irgendwann auch haben wollte. Wissenschaftlichen Flair und nicht alles nur gesponnene Künstlerfantasien. Aber vielleicht haben Ihnen auch nur die weißen Kittel gefallen.
Ach, ich glaube nicht, weil wir machen ja auch so ganz viel an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, so Art-Science-Projekte. weil ich ja schon, gerade wenn es um Zukunft geht, andere Zugänge habe, wie ich mir Zukunft vorstellen kann, sehe ich etwas eher so mit der Ingenieursperspektive. Mhm. Ich will die Zukunft irgendwie bauen und mich auf Details konzentrieren, oder sehe ich die Zukunft eher als so einen verrückten spirituellen Raum, in dem alles, alles möglich ist? Ich finde das schon wichtig, dieser Austauscher auch zwischen den Disziplinen. Ich glaube, auch als Nicht-Bauhaus ist so mein romantisches Bild vom Bauhaus, ne? Die Studis wohnen da irgendwie in Dessau in ihrem Studiengebäude, Ateliergebäude hieß das, glaube
ja,
ich, oder?
Ja,
das
genau
Ateliergebäude.
So. Ja, schau, wow, du weißt voll.
Hängen dann abends auf dem Balkon ab, rauchen Kette, hören Jazz, philosophieren über die Welt. Und sind den ganzen Tag irgendwie, haben sie ihre Antennen auf und überlegen, wie sieht denn dieses neue Zeitalter aus, und probieren es praktisch aus. Und ich finde, das ist so ultra, ultra romantisch, ne? Und dann, springen sie noch nackt in den See, und es ist,
Also das, was du jetzt beschreibst, schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Ich glaube, das kann man sich auch durchaus so vorstellen.
Ja, war das so?
Ja, schon. Aber okay, halt nicht all day long.
Ja, okay.
Es gab dann auch die Streitereien und eben auch die Auseinandersetzungen. Was ist denn eigentlich Zukunft? Und das kann ich ja jetzt niemandem besser fragen als einen Zukunftsforscher. Was ist eigentlich die Zukunft?
Na, die Zukunft gibt es nicht. Das ist schon mal der erste Zahn, den man oft ziehen muss. Na, oft wird man ja als Zukunftsforschender angefragt, ja, wir brauchen irgendwie eine Unternehmensstrategie und wir wollen wissen, was so in 10 Jahren so die wichtigen Punkte sind, wo wir uns jetzt schon mal strategisch drauf einstellen können. Und da muss man immer sagen, nee, es tut mir furchtbar leid, aber die Zukunft ist offen. Mhm. Es gibt gewisse Dinge, die können wir vorhersagen. Zum Beispiel die Klimakrise. Wie werden sich die Wetterphänomene in den nächsten 100 Jahren entwickeln. Dafür gibt es sehr gute Modelle und Prognosen. Es gibt so Sachen wie so kosmische Konstanten. Ne? Irgendwann wird halt die Sonne implodieren und zu einem schwarzen Loch oder zu einem roten Riesen werden. Das wissen wir, dass das in den nächsten Milliarden Jahren irgendwann passieren wird. Aber alles, was irgendwie mit Menschen zusammenhängt, wie sich Gesellschaft entwickelt, welche Ideen entstehen, welche kulturellen Phänomene irgendwie sich herauskristallisieren, wo Technologie hingeht, das ist wirklich eine Blackbox, das wissen wir nicht. Und deswegen ist es viel wichtiger zu überlegen, einmal, vor was für gesellschaftlichen oder planetaren Herausforderungen stehen wir heute, die wir lösen müssen. Und da sind das heute Themen wie Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit in der Welt, Kriege, Konflikte. Von denen wissen wir heute, das darf nicht so weitergehen, das müssen wir ändern. Denn sonst geraten wir als Gesellschaft oder als Weltgemeinschaft vor große Herausforderungen. Aber sonst überlasten wir auch den Planeten so stark, dass da unvorhersehbare Folgen kommen. Und das zweite Wichtige ist, dass wir nach innen schauen und überlegen, was ist denn uns eigentlich wichtig? Und es gibt ganz interessante Studien auch so aus der Prospektionsforschung. Also wenn wir die Augen schließen, über die Zukunft nachdenken, der erste Impuls ist, dass wir bei uns anfangen und so wirklich im Kleinen planen. Was habe ich morgen vor? Ach ja, ich wollte mich am Wochenende mit XY verabreden. So stellen wir dann oft uns Zukunft vor, wenn wir einfach die Augen schließen und so, sagen wir mal, so unangeleitetes machen lassen. Aber so die tiefen Fragen zu stellen, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist mir im Leben eigentlich wirklich wichtig? Was ist mir für die Gesellschaft wichtig? Was ist vielleicht auch meinen Freunden wichtig? Diese Fragen stellen wir uns viel zu selten. Und es fällt uns auch schwer, diese Fragen zu stellen, weil wir selten in einem Umfeld sind, wo wir darüber gut reden und nachdenken können, wo wir die Luft haben. Labore, ne? Quasi ja, Labore zum Nachdenken. Laboratories for the Mind. Und das ist so der zweite wichtige Punkt und auch eine wichtige Strömung in der Zukunftsforschung, ne? Menschen zu befähigen, über die Zukunft nachzudenken und dafür auch so ein gewisses Skillset aufzubauen. Ja, und dann, sagen wir mal, gute Entscheidungen zu treffen. Wo gehe ich als Mensch, als Individuum hin? Wo soll die Gesellschaft hingehen? Wie möchte ich mich als Unternehmen weiterentwickeln? Na, das sind ja dann tiefe Sinnfragen und auch tiefe strategische Fragen, die total kompliziert und schwierig sind. Ne? Also das muss man dann auch vielleicht ein Stück weit akzeptieren, dass man das aus sich heraus vielleicht gar nicht kann und dann so einen Rahmen braucht wie ein Labor.
Das Labor als Raum, der neue Visionen möglich macht und dabei gleichzeitig die Fähigkeiten vermittelt, die man braucht, um das Neue erschaffen zu können. Das klingt schon ziemlich nach Bauhaus. Vielleicht war das Bauhaus ja in Wirklichkeit ein einziges großes Reallabor. David erwähnt nämlich auch den spielerischen Aspekt, der zum Zukunftslabor dazugehört. Und Spielen und Feiern war am Bauhaus ja bekanntlich Teil des Lehrplans.
So ein spielerisches Umfeld. Ne? Also wir alle spielen ja auch irgendwie so ein Stück weit Theater. Und wenn ich da irgendwie als Firmenboss mit Anzug und Krawatte sitze, Das gibt's heute kaum noch. Die tragen heute auch alle Turnschuhe, aber dann befinde ich mich in einer gewissen Rolle und versuche aus der zu agieren. Wenn ich jetzt aber weiß, ich kann jetzt hier ein bisschen spielen und wir spielen jetzt ein bisschen hier mit Handpuppen und wir basteln was und reden über die Zukunft und zwar über das Jahr 2100 und das ist super weit weg. Und wenn ich ein bisschen rumspinne, ist auch egal, komme ich vielleicht schneller zu den Wahrheiten und tieferen Beweggründen und zu den Dingen, die uns wichtig sind, als wenn ich, sagen wir mal, so in diesen etablierten Settings bin.
Ja, das glaube ich sofort. Und witzig, dass du sagst, weil ich heute Morgen noch überlegt habe, ob das wohl so ist, dass dann irgendwelche Leute aus der Wirtschaft denken, geil, das ist jetzt irgendwie so Wahrsagerei 3.0 und die sagen uns jetzt, was in der Zukunft passiert. Es geht ja eher darum, wie wir die Zukunft gestalten dann, weil Zukunft ist ja, ich habe mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, die Gegenwart dauert 3 Sekunden.
Oh, das ist interessant. Das ist wahrscheinlich irgendwie aus einer neurowissenschaftlichen Studie abgeleitet, dass das Kurzzeitgedächtnis, ne? Wir können uns 7 Items gleichzeitig merken und leben in so einem Ereignishorizont von 3 Sekunden.
Ich habe es nicht verifiziert. Ich fand es nur irgendwie poetisch und auch ein bisschen random. Ja. Aber also entweder es hat wirklich was mit dem Hirn zu tun oder eben es ist randomly festgelegt, weil die Gegenwart ja so schwer zu halten ist. Aber die Zukunft ja irgendwie noch schwerer.
Ich würde sogar behaupten, die Gegenwart gibt es ja auch nicht, ne? Weil alles das, was wir um uns erleben, ist ja auch irgendwie konstruiert und gesteht in unserem Kopf. Wir nehmen ja nur einen Bruchteil von dem wahr, was wirklich um uns herum entsteht.
Andererseits gibt es vielleicht nur die Gegenwart.
Vielleicht gibt es auch nur die Gegenwart. Jetzt driften wir ins absolut Philosophische. Was auch gut ist, wir können ja gerne hingehen.
Bei so einem Thema, finde ich, darf das auf alle Fälle sein. Aber ich fand es auch total spannend, was du eben gesagt hast über diesen Spielaspekt, weil das war im Bauhaus auch eine Riesensache, dass man das Spielerische reinbringt, das Gestaltung und Reflexion, weil um das geht's ja auch, durch Spielerische natürlich nochmal ganz anders sich manifestieren kann. Mhm. Deshalb wurde ja auch so viel gefeiert am Bauhaus.
Feiern ist total wichtig. Also Work Hard, Party Hard gibt's ja heute immer noch.
Ich weiß aber nicht, ob das was mit Zukunft zu tun hat.
Ich glaube, das hat auch was mit Zukunft zu tun, weil, also so ein großes Thema in der Zukunftsforschung sind die Pfadabhängigkeiten. Das kann man sich so vorstellen, das kennt man so im Park, da bildet sich dann irgendwann so ein Trampelpfad. Mhm. Und der fängt so als kleiner Trampelpfad an und irgendwann ist das ein richtiger Weg geworden, weil alle da lang gehen. Da ist schon vorher jemand lang gegangen, da gehe ich auch lang. Und so ist das in unserer Gesellschaft auch, Pfadabhängigkeiten. Das hatten wir garantiert auch zur Zeit des Bauhaus, da bin ich nicht der Experte, würde mich interessieren, was du dazu denkst. Aber es gibt so gewisse Dinge, das haben wir immer schon so gemacht. So sieht ein Stuhl aus, so sieht ein Haus aus, so funktioniert Schule und Unterricht. Das ist das Handwerkszeug, was ein Gestalter mitbringen muss, ein Architekt. Und es ist unglaublich schwer, aus diesen Pfadabhängigkeiten rauszubrechen. Mhm. Also selbst wenn ich mir selber ganz fest vornehme, ich will jetzt hier die große Revolution starten, es ist so tief in uns drin und da müssen wir irgendwie rausbrechen.
Mhm. Ja, man kennt es ja aus dem Kleinen, das fängt ja schon bei den kleinsten Alltagssachen an. Ja. Aber sag mal, heißt es, die Zukunft ist ein Trampelpfad?
Die Zukunft ist hoffentlich kein Trampelpfad. Ganz am Anfang im Futurium hatten wir so das Bild von so verschiedenen Pfaden in die Zukunft. Und da gab es auch einen Business-as-usual-Pfad. Mhm. Den haben wir rausgenommen, weil er so ein bisschen vielleicht depressiv, negativ ist. Aber was wäre, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher? Mhm. Massiv Braunkohle aus dem Boden rausholen, nicht auf erneuerbare Energien umstellen, weiter so im, wie kann man das nennen, fossilen Turbokapitalismus weiterarbeiten. Und das hätte dann doch schon in der Zukunft massive Konsequenzen für den Planeten, aber auch für uns Menschen, für andere Lebewesen. Und das wäre dann ein ganz, ganz schlechter Trampelpfad.
Ja,
und das merken wir, ne, dass dieses Ringen in der Gesellschaft, wie kommen wir hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften, das ist dieser Versuch, von diesem Trampelpfad wegzukommen. Ne?
Von einem der größten,
der ist da, ne? Und dann gehen halt alle rechts dem Trampelpfad entlang und nicht links, wo die grüne Wiese ist.
Ja, ja.
Und naja, wenn man halt feiert und ein bisschen betrunken ist, dann macht man das vielleicht eher, also um mal so im Bild des Bauhaus zu bleiben. Also von daher glaube ich schon so diese Kommune und auch vielleicht dieses bisschen Elfenbeinturm und unterschiedliche Leute, die zusammenhocken und so diese totale Intensität, die braucht es vielleicht, um im Kleinen auch so eine neue Gesellschaft vorwegzudenken.
Die kreativen Bedingungen waren ideal, um eine Art Zukunftsforschung zu betreiben am Bauhaus. Also auf zu unserer zentralen Frage. Welche Visionen von der Zukunft gab es am Bauhaus? Und welche davon sind wahr geworden? Und dann fange ich so an zu recherchieren und stelle fest, eigentlich hat alles mit Zukunft zu tun am Bauhaus. Alles ist irgendwie in die Zukunft gerichtet. Sie verwenden vielleicht nicht andauernd das Wort, obwohl sie es auch oft verwenden. Aber alles ist eben auf diese neue Zeit, den neuen Menschen, die Veränderungen und eben ganz konkret dieses Weg von den Trampelpfaden. Bloß nicht alles so machen, wie es war. Inklusive einer gewissen ahistorischen Herangehensweise. Also alles, was in der Geschichte war, vergesst es, lasst es los, wir wollen davon nichts mehr wissen und so. Und so tabula rasa-mäßig.
Ja, so ein bisschen zwanghaft. Ich habe letztens in ein Buch reingeschaut. Ne? Ich wusste, wir haben so einen Bauhaus-Podcast. Ich hatte so ein Bauhaus-Buch bei mir liegen, so ein klassisches Coffee-Table. Da waren so Bilder von dem Haus von Walter Gropius drin. Mhm. Ich so dachte, das ist schon echt schick und super clean. Aber der wohnt halt echt in einer Musterwohnung. Ne? Also das, heute gibt es ja so Showrooms von Google und so den ganzen Technologiekonzernen, wo die so alle Gadgets zeigen und so das Haus auch wirklich bis zum Smart Home bis ins Letzte durchdesignt und gestylt ist. Und das wäre so für mich so vielleicht die moderne Entsprechung. Ne?
Es ist genau das. Es ist auch genau das habe ich auch rausgesucht nochmal. Was die sich in dem Haus alles über, also was so Haushaltsfragen angeht, wie man in der Zukunft im Haushalt leben soll.
Waschmaschine, Wasserkocher.
Ja, aber da gibt es so witzigen Kram. Ja. Zum Beispiel eine praktische Topffeststellvorrichtung.
Sehr gut, ja.
Also das ist ja was man unbedingt braucht. Oder ist es wie so eine Art Schraubstock, wo du die Schüssel reintun kannst, wenn du rührst.
Ja.
Das ist jetzt zum Beispiel
was. Und hat sich nicht durchgesetzt.
Das hat sich nicht
sehr durchgesetzt. Sehr schade. Also ich finde, wir sollten eine Liste machen von den 10 Dingen, die jetzt wieder mal belebt werden sollten aus Walter Gropius Haus.
Aber das ist eben, also, aber dazu kommen wir noch. Warum setzt sich dann das eine durch und das andere nicht? Also die Topffeststellvorrichtung hat sich nicht.
Topffeststellvorrichtung. Finde ich super. Klingt gut. Das super ist auf jeden Fall schon mal sehr weit oben auf meiner Liste.
Oder? Und dann auch ganz toll. Es wurde extra ein Film gemacht über dieses Direktorenhaus von Gropius. Um eben anzupreisen, wie modern das alles ist. Der Film heißt, wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich. Mhm. Also es war weniger ein rein ästhetisches Ding, sondern man wollte sagen, das ist jetzt praktisch für die Zukunft. Und dann gab es auch, wir schreiben die genauso, ist ein Zitat, ein eigenartiges Kochgerät aus Durex-Glas, in dem man kochen und braten kann. Mhm. Und ich denke mir, oh wow, Thermomix 1.0, erste Version. Aber von wegen, das ist einfach ein Topf aus Glas, der nicht besonders hoch ist, wo man halt auch mal was braten kann.
Die Auflaufform von Ikea.
Genau, ehrlich gesagt.
Ikea ist ja auch das moderne Bauhaus, oder?
Oh nein, sag das nicht. Also es wird oft gesagt, aber es ist natürlich der Ansatz ein ganz anderer.
Was glaubst du denn, wie wäre denn der Ikea-Name für die Topf-Feststelleinrichtung?
Oh Gott, da müsste ich länger drüber nachdenken. Fällt dir einer ein?
Dann weiß ich nicht, Klacksblübling.
Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Also, falls jemand von Ikea zuhört.
Bitte setz das um, ich bin euer erster Kunde. Ich finde es super.
Also natürlich ganz viele Sachen haben sich tatsächlich durchgesetzt. Sowas wie Zentralheizung oder auch Möbel, die man so flexibel umwandeln kann. Wobei ich da auch drüber nachgedacht habe, ich kenne das eigentlich eher aus so Studiwohnungen, dass man aus dem Bett eine Couch und umgekehrt macht. Das ist jetzt nichts, so, wo die reichen Leute sagen, oh, ich will jetzt unbedingt dieses Möbel, das ich in 5 verschiedene Versionen umbauen kann. Also es hat sich eher für ein spezielles Metier etabliert. Oder sowas wie elektrischer Wasserkocher, das hat sich auch durchgesetzt.
Ja, wobei, glaubst du, dass es ein Impuls, der aus dem Bauhaus und der Gestaltung kommt? Oder war das ein Umbruch, der da war? Weil es war ja so die Zeit, wo Elektrizität sich angefangen hat durchzusetzen, wo sozusagen alles, was früher irgendwie mit Gas und Dampf angetrieben wurde, dann auf Elektromotoren umgestellt werden. Und es gibt ja dann so ein paar Dinge, die einfach offensichtlich sind, ne?
Das ist exakt die richtige Frage. War jetzt das Bauhaus anders als die anderen oder nicht?
Ja, genau. Und was sozusagen das Bauhausige am Bauhaus?
Ja, genau. Was ist das Bauhausige? Und wo sind sie wirklich mehr in die Zukunft gegangen als andere in der Zeit? Und das Tolle am Bauhaus ist, dass die Antwort auf solche Fragen ist immer ja und nein.
Ja.
Weil es ist schon so, dass am Bauhaus, also vor allen Dingen ab 1923, es war nicht von Anfang an, nicht seit der Gründung 1919, ab 1923 hat man eben die Technik und alles Moderne, Neue, die Industrie unendlich embraced, wie man heute sagen würde. Und dadurch waren die Leute am Bauhaus schon wahnsinnig fokussiert, was so zukunftsträchtige Ansätze angeht. Und das war sicherlich nicht überall so und auch nicht in jeder Kunsthochschule. Nichtsdestotrotz hat das Bauhaus nicht erfunden, dass man Zentralheizung haben will oder so, wie du sagst. Also das war schon vor dem Bauhaus.
Aber dafür hat das Bauhaus die schönsten Heizkörper.
Du meinst die so auf Augenhöhe hängen. Auf
wie der so ein Wand. Bild gerahmt.
Ja, genau. Das ist auch so ein schönes Beispiel.
Jedes Mal, wenn ich eine Führung durchs Bauhaus mache, sind die Guides immer verliebt in die Heizkörper. Es scheint so einen Heizkörpersplin zu geben, der sich bis heute gehalten hat.
Ja, weil es halt ein totaler Schmarrn ist. Also du meinst die Heizkörper im Schulgebäude des Bauhauses.
Im Schulgebäude, aber auch in den Meisterhäusern.
Ja, stimmt.
Also überall werden Heizkörper inszeniert.
Ja, ja, genau. Die werden wie auf so Sockel, auf Augenhöhe. Ja. Und das ist halt ein Schmarrn, weil die warme Luft geht ja nach oben. Man heizt eigentlich die Decke. Also es bringt heizungstechnisch jetzt nicht so mega was. Mhm. Aber weil halt das Objekt so schön ist und so neu. Immer geht's auch ums Neue. Vielleicht war das Bauhaus sogar ein wenig besessen von der Zukunft, vom Neuen. Oder es hat mit dem vielbesungenen Zeitgeist der 1920er zu tun. Nach dem schrecklichen Weltkrieg wollten viele das Alte hinter sich lassen und ganz neu beginnen. Eine Tabula Rasa-Zeit. Oder, wie David sagen würde, weniger Pfadabhängigkeiten. Dazu noch die völlig verrückte Industrialisierung vor dem Krieg. All die Innovationen, die Veränderungen, das Tempo, der Takt der Maschinen, die Geschwindigkeit. Der Mensch der Zukunft, ein Großstadt-Nervenmensch, wie es damals so schön hieß. Und der lebt eben ganz anders als zuvor, in dieser neuen Zeit. Was mich zu einer anderen Frage führt: Sind eigentlich die Zukunft und das Neue immer das Gleiche?
Das ist eine extrem gute Frage. Ist die Zukunft auch das Neue? Also einmal, ich würde fast sagen, in der Zeit des Bauhaus ja. Weil so die Idee, dass die Zukunft anders ist als die Gegenwart, die ist ja noch gar nicht so alt. Die kam so im 18. Jahrhundert bei uns in Europa auf. Davor dachte man eher, man ist in so einem zyklischen Weltbild. Ne?
Wirklich? Das ist ja interessant. Moment, erzähl das nochmal ein bisschen ausführlich. Das habe ich noch nie gehört. Das ist mega spannend.
Genau, also das Konzept, dass sozusagen die Zukunft anders ist als die Gegenwart, ist ein relativ neues Konzept. Das merkt man zum Beispiel, wenn man so alte utopische Erzählungen sich anschaut. Zum Beispiel Utopia von Thomas Morris. Das ist eine Insel, ne? Die ist irgendwo im Ozean, die hat keiner entdeckt. Und da gibt es dann diese neue utopische Gesellschaft, wo andere Regeln gelten. Das war nicht in der Zukunft, das war in der Gegenwart und wurde dann von jemandem entdeckt. Mhm. Und so diese Vorstellung, ja, die Zukunft ist anders als die Gegenwart, die kam tatsächlich dann eher so 1800, wurde dann mit der Romantik auch populär. Und dann wurde plötzlich die Zukunft zu einem eigenen Ort. Ne? Man hat sich sozusagen eine Gegenwart, die irgendwo in der Zukunft ist, vorgestellt, die anders ist als heute. Und man kann sich das auch gut vorstellen. Ne? Früher, wenn man da so als Bauer auf seinem Bauernhof gelebt hat, der Vater war Bauer, der Sohn wird Bauer und man lebte sozusagen da in seiner kleinen Welt und man dachte dann wirklich, das geht jetzt immer so weiter noch ein paar hundert Jahre und dann irgendwann kommt das jüngste Gericht und dann wird man, wird man sozusagen bewertet, ob man gut gelebt hat oder nicht. Aber dass dann irgendwie der Bauernhof vom Sohn oder vom Urenkel anders ist als der eigene, diese Vorstellung hatte man überhaupt nicht.
Ja, und dann irgendwann, krass, weil sich nicht genug verändert hat in so einer Lebensspanne, dass man auf solche Ideen hätte kommen können, oder?
Keine Ahnung, es war halt so. Ah. Und irgendwann kommt dieses Konzept auf, dass die Zukunft dann so als eigener Ort definiert wurde. Ne? Und dann sahen die Utopien vielleicht eher so aus wie bei Jules Verne, ne? Dass man auf den Mond flog. Und das waren dann alles Geschichten, die in der Zukunft spielten. Und die Zukunft war ganz fantastisch und anders. Und in diesem Geist ist das Bauhaus auch groß geworden. Ne? Also wir können Gesellschaft verändern. Es gibt jetzt hier diesen Aufbruch. Es gibt große technologische Umbrüche. Und diese technologischen Veränderungen, die bedingen sozusagen auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Mhm. Ne? Und da bist du mehr der Experte. Aber so überhaupt so diese Idee der Moderne, ich versuche zu rationalisieren, das waren ja auch alles ziemliche Sozialisten und Kommunisten. Ne? Die haben zwar Möbel produziert, die vielleicht auch nicht ohne Grund jetzt nur für zigtausend Euro bei Vitra zu kaufen sind. Aber dahinter stand so irgendwie so der Spirit auch dieses sozialistischen, radikal-demokratischen Erneuerungsgedanken, der halt auch enorme Schnitte irgendwie erfordert hat. Und ja, damals war die Zukunft das, was neu ist. Ne? Mhm. Und das, was neu ist, ist das, was man selber gemacht hat. Mhm. Wir schreiben hier das Regelbuch für diese neue Zeit. Wir definieren, wie Gestaltung aussieht, wie das Zusammenleben funktioniert, wie sich Architektur auf diese neuen Lebenskonzepte irgendwie einlässt. Und damit schaffen wir Bilder, Zukunftsbilder. Und das ist was ganz Wichtiges, denn wir können uns die Zukunft ja auch nur schlecht vorstellen. Und wenn ich jetzt hier im Futurium Menschen frage, ja, wie stellst du dir das Jahr 2050 vor? Dann greifen die meisten auf Bilder zurück, die sie irgendwo erkennen. Aus dem Fernsehen, aus Zeitschriften, aus Science-Fiction-Filmen. Und das sind dann so die Zukunftsbilder, die sie im Kopf tragen. Und von denen sie auch selber glauben, ja, so muss doch irgendwie sich Zukunft anfühlen und sein. Und erst, wenn man mit ihnen in die Workshops geht, sich mit den Fragen auseinandersetzt, wie möchtest du eigentlich leben, was ist dir wichtig, fangen sich an, diese Zukunftsbilder zu differenzieren. Und man fängt an, sozusagen auch dann eigene ja fast schon so eine eigene Gestaltung der Zukunft anzufangen. Ne? Das, was im Bauhaus vielleicht auch passiert ist, ne, dass man überlegt hat, okay, wir haben diese sehr abstrakte Vision einer demokratischen, sozialistischen Zukunft, in der günstig industriell gefertigt wird zum Wohle aller. Und jetzt müssen wir das aber irgendwie in Bilder packen oder in Heizkörper, die man in die Wand hängt.
Ja.
Und diese Bilder wirken dann. Ja, und ich kann mir total gut vorstellen, wenn ich mir meine Wohnung, also Design ist halt auch immer so schön, weil es so plastisch ist und man es sich angucken kann und, sagen wir mal, vielleicht viel klarer zu fassen ist als jetzt irgendwelche abstrakten, politischen, gesellschaftlichen, philosophischen Konstrukte, wo eine Stunde Podcast auch gar nicht reicht, um irgendwie die so halbwegs zu durchdringen. Aber so ein Bild, das bleibt dann auch irgendwie hängen und sagt auch dann noch ganz viel. Ne? Mhm. Also wenn ich das Wohnzimmer von Walter Gropius sehe und das vergleiche mit wahrscheinlich einem Bild aus der gleichen Zeit, wo, sagen wir mal, alles sehr verschnörkelt und verkitscht ist, dann sagt das was ganz anderes, wie eine Welt aussehen kann und wie auch das Leben in dieser Welt aussieht. Ne? Es produziert ein Bild und damals war dieses Bild radikal anders und hat provoziert. Und diese Provokation von Gedanken und auch Provokation vielleicht von Widerspruch, so nach dem Motto, oh, das ist ja total ungemütlich, das sieht ja aus wie im Krankenhaus da, und sich dann da so rein fantasieren, ne? Wie würde ich denn in diesem Haus leben? Wie sähe denn mein Alltag aus? Wie fühlt sich das denn an, in einem Kochtopf zu rühren, der mit einer Schraube fixiert ist? Wenn ich die Wäsche nicht mehr selber waschen muss, ne, das löst ganz viel aus. Und ist vielleicht die Waschmaschine so als Symbol vielleicht wichtiger als irgendwelche komplexen Traktate über die Frau in sozusagen im Realsozialismus, ne? Weil nämlich diese Waschmaschine sagt, du hast dich früher über das an den Fluss gehen und am Waschbrett die Wäsche waschen definiert. Und das hat auch deinen Alltag definiert. Und jetzt ist das automatisiert. Dafür haben wir den Fortschritt. Mhm. Und was machst du denn jetzt mit dieser Zeit? Und wenn ich diese Waschmaschine sehe, dann kann mein Kopf anfangen, über die Zukunft zu träumen, zu überlegen, okay, was mache ich denn da? Kümmere ich mich um die Kinder? Gehe spazieren? Sozusagen, das ist das Kraftvolle von solchen Zukunftsbildern.
Mhm.
Und das versuchen wir heute immer noch, ne, mit anderen Mitteln. Wir haben diese Stereotypen Zukunftsvorstellungen, die eigentlich nichts anderes sind als Gegenwartsbilder, die wir in die Zukunft projizieren.
Mhm.
Und oft sind die verknüpft mit dem Neuen. Und das ist jetzt sozusagen der zweite Teil der Antwort. Ist das Neue denn auch immer die Zukunft? Und die Antwort ist klar, nein. Weil durch dieses ständige auf das Neue schauen, vergessen wir halt auch ganz viel Tradition, Handwerk, gesellschaftliches Wissen, was total wichtig ist und was zum Beispiel jetzt im Nachhaltigkeitsdiskurs wieder aufkommt. Wie bestelle ich denn einen Acker nachhaltig? Das ist so ein Thema gerade bei uns im Thema Landwirtschaft. Gab es da nicht vielleicht mal so robuste Sorten und so, die nicht auf, sagen wir mal, auf so krasse Monokulturen angewiesen sind? Wie kann ich vielleicht auch verschiedene Pflanzenarten miteinander mischen? Wie mache ich so Permakultur? Wie habe ich dann auch eine hybride Wechselfeldwirtschaft? Und das sind dann alles traditionelle Methoden, die plötzlich wieder wichtig werden.
Traditionen waren damals am Bauhaus, überhaupt in der Avantgarde, nicht sonderlich angesagt. Weil eben nur das Neue den süßen Duft der Zukunft versprühen konnte. Stahlrohrstuhl statt wuchtigem Ohrensessel mit neobarocker Verzierung. Abstraktion, Fotografie, Film, Flugzeuge, Heizkörper, Glasfassaden, Kunststoffgeschirr, Stahlrohr, Beton. Überhaupt neue Materialien jeglicher Art. Ein aufregendes Spielfeld. Alleine wenn man bei Architektur bleibt, alles was neuer Baustoff war, alles was neue Konstruktion war, war spannend. Gropius himself war ein riesiger Fan von industriellem Bauen. Das ist zum Beispiel so eine Zukunftsvision, wo ich echt sagen muss, der alte Walter wusste, was er, also der hat schon 1911, vor dem Ersten Weltkrieg, war er einer der ersten, vielleicht sogar der erste künstlerische Architekt, also jenseits vom reinen Ingenieurdasein, der sich mit seriellem Bauen befasst hat und damals schon der Meinung war, das ist die Zukunft. Der hat schon 1911 versucht, Geldgeber zu finden, um Projekte zu realisieren, was natürlich nicht funktioniert hat, weil damals dachten alle noch, der spinnt.
Ja.
Beton war ja damals auch noch so radikal neu. Und eben, also da gibt's alle möglichen crazy Materialien, die verwendet haben, die es heute gar nicht mehr gibt, wo ich ewig lang googeln und nachschlagen muss, was meinen die denn eigentlich? Aber damals war es das Neueste vom Neuesten und die haben das sofort ausprobiert.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, weil das jetzt in unserem Gespräch immer wieder ein Thema ist, Nachhaltigkeit im Sinne von, wird es die nächsten 50 Jahre halten, ohne Baumängel oder irgendwas, war kein Thema. Nachhaltigkeit hat keinen interessiert. Also von Stromverbrauch zum Beispiel, da hat noch keiner dran gedacht. Strom war noch so relativ neu, dass man gedacht hat, das wird jetzt alle Probleme lösen, aber dass das irgendwie mal teuer oder schwer zu beschaffen war, das war einfach für diese Leute am Bauhaus uninteressant. Es ging erstmal darum zu schauen, wie können wir das überhaupt für uns im Alltag jetzt nutzbar machen. Und das ist ja nun der Clou am Bauhaus, künstlerisch ja gestalten, veredeln, künstlerisch wahrnehmbar machen sozusagen. Mhm. Und ich habe noch eine super Geschichte, weil wir nochmal über Haushalt und diese Gleichberechtigung mit der Frau von Walter und ja. So, bin ich gestern drauf gekommen.
Noch eine Innovation aus dem Hause.
So ähnlich.
Vom alten Walter. Ist das übrigens der stehende Begriff, alter Walter, so wie Ola Goethe?
Nee, aber soll es vielleicht werden.
Ja.
Nee, ich persönlich.
So alter Walter, das passt doch eigentlich ganz gut.
Ich habe längere Jahre in einem Forschungsprojekt gearbeitet, ja. Wo es um Liebesbriefe von Walter Gropius und Alma Mahler ging.
Ja.
Und weil ich so viele Liebesbriefe von ihm gelesen habe, darf ich ihn jetzt Walter nennen. Wir sind so.
Ach so, das heißt, das ist Voraussetzung schon.
Ja, nur okay. Bei mir.
Ihr seid per Du, Postmortem.
Genau, wir sind Postmortem per Du. Und jetzt gerade bearbeite ich eben das Tagebuch von Ise Gropius, also von seiner Frau. Und da ist eben diese hinreißende Stelle, habe ich gestern erst gelesen, wo es um Hannes Meyer geht. Und Hannes Meyers Ehe läuft nicht gut, weil, und das ist jetzt die Interpretation von Ise Gropius, weil er ist zu dogmatisch, er will zum Beispiel kein Hausmädchen haben. Ich nehme an, weil er Sozialist war und nicht wollte, dass jemand für ihn arbeitet. Und dann lässt sich Ise länger drüber aus, dass das ja gar nicht geht, weil heutzutage eine Frau ohne Hausmädchen doch nicht alleine den Haushalt machen kann, dass das ja völlig vorausgegriffen ist und dass die Zeit eben noch nicht so weit ist, dass die Neuerungen, die Innovationen, die es in Amerika gibt, und ich nehme an, sie meint zum Beispiel die Waschmaschine, weil Mitte der 20er, ich glaube, so eine richtige Waschmaschine gibt es erst nach dem Krieg für die breite Bevölkerung. Ja. Also es ist vorher schon erfunden, aber eben noch nicht in die Breite. Und in Amerika gibt es es aber vielleicht schon. Und sie schreibt halt dann drüber, ja, okay, aber diese Entwicklungen sind halt bei uns noch nicht. Und solange wir diese Entwicklungen nicht haben, geht es ja gar nicht. Wie kann er von seiner Frau verlangen, dass sie das alles alleine macht? Und ich fand es in vielerlei Hinsicht eine sehr interessante Aussage. Einmal, wie man sich halt so Zukunft vorstellt, aber auch zu dieser Genderfrage und auch Haushalt. Wir haben auch da mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, über die Hausfrau, wie sich das eigentlich entwickelt. Und dass die Idee der Hausfrau eigentlich nie war, dass die alles ganz alleine macht, sondern entweder es gibt ein Hausmädchen oder man teilt sich die Arbeit in einer Gruppe und so. Und da geht es ja auch irgendwie um die Zukunft. Was wird die Zukunft bringen im Haushalt?
Ja, alter Walter. Ja, ist interessant. Ich bin gedanklich gerade so ein bisschen daran hängen geblieben, so dieser sozialistische Gedanke, wenn ich da in meiner Villa mit eigener Garage und Auto wohne und den letzten heißen Scheiß habe und mir dann aber kein Hausmädchen leisten möchte, dass das irgendwie der gelebte Widerspruch überhaupt ist.
Ja, Ise regt sich danach auf und sagt, wenn es um eine Sekretärin ging für Hannes Meyer, das wäre kein Problem, da hätte er keine Hemmungen, aber bei dem Hausmädchen da schon. Und wie Hannes Meyer wiederum, das ist auch eine interessante Zukunftsvision. Also Hannes Meyer war ja der, der dann gesagt hat, Volksbedarf. Also nicht immer dieses Luxuszeug, sondern Volksbedarf. Und da war eindeutig auch sehr visionär, weil das ist so gekommen, dieser Volksbedarf, den gibt's jetzt, dass es auch Designstücke für ein breiteres Publikum gibt. Aber eine andere Vision der Zukunft, die er hatte, ist das Gemeinschaftshaus, dass viele Familien zusammenwohnen. Es gibt dann gemeinschaftliche Küchen, gemeinschaftliche Gemeinschaftsräume. Also man ist nur noch zum Schlafen allein eigentlich.
Ja.
Also dass auch so die Familie aufgebrochen wird, das war auch eine Zukunftsvision, die manche am Bauhaus hatten.
Was aber auch eine Vision aus der Vergangenheit war, ne? Also so die alten Gutshöfe Burgen und Paläste und dass man in einem Stab gewohnt hat.
Stimmt eigentlich, du hast voll recht, da schließt sich der Kreis.
So wie die, aber deswegen Bauhaus und Bauhütte auch wieder, was können wir aus der Vergangenheit nehmen, was verloren gegangen ist in der Industrialisierung, wo alles sozusagen auf Massenproduktion getrimmt ist und wie holen wir diese alten Techniken zurück, um die Welt zu gestalten.
Das ist aber auch ein interessantes Thema. Wie viel wurde einfach in der Geschichte neu gelabelt als was Zukunftsträchtiges und in Wahrheit war es schon voll alt.
Ja, das ist am meisten so.
Heute in der Zukunft leben wir nicht allesamt in Gemeinschaftshäusern. Die traditionelle Familie gibt es noch immer. Was sich aber durchgesetzt hat, ist der Volksbedarf. Das war ja der Anspruch des Bauhauses, die künstlerische Gestaltung von Industrieprodukten. und das heißt heute Design und findet sich in unzähligen Bereichen unseres Lebens. Was damals innovativ war, ist heute Standard. Und heute? Was ist heute neu?
Was glaubst du denn, sind heute so die, was sind sozusagen heute die Äquivalente, was damals der Strom war, was ist das heute?
Naja, damals, KI natürlich.
KI?
KI. Wir haben eine ganze Folge schon über KI gemacht. Also ich denke, diese ganze Digitalisierung, also alles, was Internet, Digitalisierung, jetzt KI ist, ich denke, das ist der Strom unserer Zeit. Also das ist diese große Neuerung, wenn dann die Leute heute oft sagen, ja, jetzt sind wir alles abhängig vom Internet. Ja, vom Strom sind wir aber auch so abhängig. Ja.
Also, und was wäre die Waschmaschine von heute?
Ah, die Waschmaschine von heute.
Auch KI?
Naja, doch, nein, warte, der Staubsaugerroboter.
Der Staubsaugerroboter.
Oder? So Smart Homes.
Smart Homes. Weißt du, warum ich darüber nachgedacht habe? Weil es würde mich interessieren, wie das dir so auch als Wissenschaftlerin geht. Es gibt ja ganz viele Dinge, über die wir uns Menschen definieren und auch die Zukunft definieren und auch unseren eigenen Wert definieren und vielleicht auch uns als Spezies oder so definieren. Und das ist ja auch oft künstlerischer Ausdruck oder das Forschen, das über etwas Nachdenken, Ästhetik, Gestaltung. Und wenn wir jetzt feststellen, dass wir diese Sachen einfach automatisieren können, so wie die Industrialisierung das Handwerk automatisiert hat, was macht das mit uns und vielleicht auch mit unseren Impulsen, was die Zukunft ist, im Sinne von, ach super, wir lassen das voll zu oder nicht? wer gestaltet das eigentlich? Wer ist sozusagen in einer gestaltenden Position und wer ist in einer gestaltet werden Position? Und ich glaube, das wäre zumindest meine Vermutung, ähnliche Ideen müsste es doch auch damals im Bauhaus gegeben haben. Es gibt diese Entwicklung und ohne uns würde die in diese Richtung preschen. Na, dann wird die Industrialisierung genutzt, um wieder bei den Stahlmöbeln zu bleiben. Wir sitzen übrigens gerade auf Stahlrohrstühlen.
Das möchte ich nochmal. Super, ganz toll. Nein, da eben,
Vision. Das Bauhaus ist auch bei uns angekommen.
Ist es wahr.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du meinst das Verhältnis Mensch-Maschine?
Mensch-Maschine zum Beispiel, genau. Und
gestaltende Personen.
Und was gestaltet die Maschine versus was gestaltet der Mensch? Wo man früher gesagt hat, ein Stuhl muss mit der Hand irgendwie geformt werden und es ist wichtig, irgendwie Schnitzereien zu haben. Und das macht den Wert eines Objektes aus. Das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Da hat die Moderne sich vollkommen durchgesetzt. Und HandwerkerInnen machen heute was anderes. Und wir erleben das aber nicht als Verlust. Auf der anderen Seite, um nochmal bei der KI zu bleiben, da gibt es ja schon krasse Verlustängste von Copyright und jetzt kann man einfach Bilder so generieren und die malt keiner mehr oder zeichnet sie keiner mehr. Und dann habe ich das Gefühl, das sind da auch so Umbrüche, mit denen die Bauhäusler konfrontiert waren und dann überlegt haben, okay, es gibt jetzt Fotografie, ist das ein Medium zur Reproduktion, ist das ein kreatives Medium? Wir haben jetzt hier diese Massenproduktion in Fabriken, wie richten wir das am Menschen aus?
Ja,
und sozusagen immer so diesen Sprung zu machen von gesellschaftlicher Veränderung, Technologisierung, kritischer Betrachtung und dann ins Gestalten und ins Formen kommen. Ja, würde mich dein Blick total interessieren, wie
also
sozusagen
am
das,
Bauhaus
das
ist
heute
das,
ist. Ja.
Am Bauhaus ist es noch relativ einfach, weil da gibt es immer dieses Zauberwort Kunst.
Okay, alles klar.
Also wenn man jetzt bei den Direktoren bleibt, Walter Gropius und am Ende Ludwig Mies van der Rohe waren riesige Kunstfans in diesem Sinne. Ja. Hannes Meyers, habe ich eher im Podcast schon ein paar Mal erzählt, hat das Wort Kunst abgelehnt. Der fand es zu wischiwaschi sozusagen. Der wollte halt so wissenschaftlich fundierte Gestaltung und so. Aber der war auf seine Art auch poetisch. Also wenn man seine sehr so rationalen Texte, die so gegen die Kunst ein bisschen sind, wenn man die genauer liest, sind die auch von einer gewissen Romantik, dass man die Welt ändern kann, weißt du? Also lassen wir Hannes Meyers, der hat so eine bisschen Sonderrolle, aber durch diesen Begriff Kunst, wo ja auch immer was Mystisches, was Magisches drin mitschwingt, ich glaube, das war dann so eine schöne Antwort, weißt du? Das, was das Bauhaus ja eigentlich gemacht hat, das Bauhaus war eine Schule. Das Bauhaus hat Künstler und Künstlerinnen, Gestalter und Gestalterinnen der Zukunft ausgebildet. Und mit diesem Begriff Kunst und Gestaltung lässt sich halt viel subsumieren, was wir als ureigen menschlich betrachten, denke ich. Ohne dass man aber so ganz genau das durchdefinieren muss. Und wie das heute ist, naja, also wir haben jetzt eine ganze Folge auch gemacht über KI mit Roman Lipsky. Da hast du mir im Vorgespräch erzählt, du kennst den eh auch.
Ja, ja, klar. Der war auch mal hier im Haus, hat eine Aktion gemacht bei uns, hat hier gemalt.
Ah ja, super.
Genau, der hatte Kopfhörer auf und hat Musik gehört und alle dachten, seine digitale Muse, die spricht ihm jetzt Sachen ins Ohr.
War aber gar nicht.
Nee.
Einfach nur schnöde Musik.
Ja, ja.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich vor der Folge mit Roman auch sehr pessimistisch war, was die KI angeht, aber Roman dann irgendwie so positiv war. Aber da habe ich eh auch gleich noch was ich dazu sagen will. Prinzipiell denke ich als Historikerin, der Mensch bleibt im Kern immer gleich. Ich habe überlegt, sind wir jetzt, du und ich, eigentlich sowas wie Gegenstücke? Ich als Historikerin, du als Zukunftsforscher?
Nee, gar nicht. Also es gibt auch einige, die von Zukunftsarchäologie sprechen.
Oh wow.
Ja, und das Bild ist ganz interessant. Wenn ich Archäologe bin, dann finde ich ja kleine Scherben. Und dann habe ich vielleicht zwei Scherben und versuche ich aus der Scherbe die ganze Vase zu rekonstruieren. Mhm. Also ich analysiere die Scherbe und überlege, okay, wie könnte denn das drumherum ausgesehen zu haben? Und Ähnliches machen ZukunftsforscherInnen auch. Ne? Wir haben so kleine Scherben.
Aber was ist dann die Scherbe?
Weak Signals, na zum Beispiel einen Patentantrag für irgendein neues Material. Mhm. Oder Grundlagenforschung zum Thema Gene Engineering. Mhm. Oder neues Tool, was DeepMind zum Thema KI rausgebracht hat. Das ist eine kleine Scherbe. Und jetzt kann ich überlegen, okay, das ist jetzt so ein Versatzstück von einer neuen Technologie oder von einer gesellschaftlichen Bewegung, Fridays for Future. Und was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Ne? Was wird daraus in 20, 30, 40 Jahren? Mm-hmm. Wie beeinflusst das gesellschaftliche Dynamiken, technologische Entwicklungen? Und dann bauen wir als Zukunftsforschende ja auch Vasen.
Ja, ja, sozusagen.
Weil
ja,
klar. Es gibt ja keine Evidenz, sondern es gibt sozusagen diese Hinweise, die wir dann sozusagen ausschmücken, hoffentlich auf einer wissenschaftlich fundierten Basis. Mm-hmm. Von daher glaube ich, dass Historiker, die in die Vergangenheit schauen, versuchen, das, was unscharf ist, auch schärfer zu machen. Und Zukunftsforschende, die gucken, was ist heute da und hat Relevanz für mögliche zukünftige Entwicklungen, dass sie sich da gar nicht so unähnlich sind. Und ihr müsst ja auch immer über die Disziplinen hinausdenken, weil ich verstehe ja auch sozusagen Zusammenhänge nur, wenn ich nicht in mein Käsekästchen denke.
Mhm. Anfang 1927, kurz nach der Eröffnung des Bauhausgebäudes in Dessau, schrieb Ise Gropius in ihr Tagebuch: Die Zukunft wird unsere Sache in die Breite tragen und wir wehren uns nicht dagegen. Die BauhäuslerInnen sah sie in einer Art Übergang, als die, die die Anfänge einer neuen Entwicklungszeit erleben. Die Anfänge, die Zukunft, fehlt nur noch die Vergangenheit. Geschichte ist deshalb beim nächsten Mal unser Thema. Meine Gesprächspartnerin ist dann Corinna Rader, Kunsthistorikerin, Provenienzforscherin und meine Kollegin am Bauhausarchiv. Nach dem Blick in die Zukunft wollen wir herausfinden, welches Verhältnis das Bauhaus zur Vergangenheit hatte. Und wir werfen einen Blick auf die scheinbar verschollenen Geschichten. Also, stay tuned!
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge gibt es am dritten Donnerstag des nächsten Monats bei euren liebsten Podcast-Anbietern. Liked uns, folgt uns, kommentiert und erzählt allen About Bauhaus.